Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Willkommen bei Medizin Direkt. Heute sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich jeden betrifft, der im Gesundheitswesen arbeitet. Egal ob im Krankenhaus, Praxis, Reha, Pflegeeinrichtung oder Therapiezentrum. Es geht um Führung. Denn irgendwann kommt für viele der Moment, in dem die plötzliche Verantwortung übernehmen werden sollte. Für Mitarbeitende, für Entscheidungen, für Konflikte, für Prozesse. Und manchmal sorgt sogar für hunderte Menschen. Genau darauf werden die wenigsten vorbereitet. Jennifer, schön, dass du heute da bist. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Menschen in der Verantwortung. Du begleitest Führungskräfte, Teams und Organisationen dabei, Kommunikation zu verbessern, Veränderungen erfolgreich zu gestalten, Konflikte zu lösen und Führung bewusst zu entwickeln. Heute möchten wir gemeinsam darüber sprechen, warum gute Führung gerade im Gesundheitswesen so entscheidend ist. Hallo und herzlich willkommen, Jennifer.
Florian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön.
Jennifer, am Anfang muss ich dich gleich mal mit der Frage löchern, die am spannendsten ist. Wie bist du denn eigentlich zu dem, ich nenne es jetzt einfach mal Coaching, gekommen?
Ja, kurz und knapp aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich musste sehr viel durchmachen, um da überhaupt hinzukommen. Ich komme ursprünglich aus dem Einzelhandel, also ich bin gelernte Handelsfachwirtin, habe eine Abiturausbildung gemacht und 3 Jahre verkürzt. Also angefangen als Verkäuferin auf der Verkaufsfläche, dann Kauffrau, dann Handelsfachwirtin und nach 5 Jahren hatte ich dann mein eigenes erstes Filiale sozusagen. Und ich habe damals mit 23 mir gesagt, ich werde nicht nur die jüngste Filialleiterin, sondern auch die erfolgreichste. Und das habe ich dann auch sehr schnell geschafft. Und nachdem ich so 20% Umsatz plus hatte, dachte ich so, okay, kriegst du jetzt super für eine Firma hin, kriegst du auch irgendwie alleine hin, machst dich selbstständig und gehst so für dich den Weg. Und ja, mit einem sehr guten Ehrgeiz voran weitergegangen und dann gemerkt, ach scheiße, so einfach ist es dann doch nicht alleine. Ohne eine gestandene, anerkannte Firma dahinter und ohne Kunden, ohne Prozesse, ohne überhaupt erstmal zu wissen, wie man sowas aufbaut, als wenn man sich nur eine fertige Dienstleistung sozusagen reinsetzt. Und das war dann gar nicht so einfach, weswegen ich auch im Burnout gelandet bin und auch bis zum Suizidgedanken halt gar nicht mehr leben wollte. Und erst dann da wieder rausgekommen bin und durch diesen Weg da raus, Stück für Stück mir sozusagen all diese Methoden, all die Techniken, all das Wissen angeeignet habe, aber halt eben nicht auf der Wissensgrundlage, sondern in der Kombination dessen, weil ich halt durch diese Sachen durchgegangen bin und die richtig verarbeitet habe und dadurch, ich sag mal, die Führung nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit einer ganz anderen Substanz entstanden ist. Ja, und dann ist es halt eben nicht mehr nur ein Job für mich, sondern halt auch wirklich meine Vision, meine Mission, meine Lebensaufgabe in dieser Welt. Und ich liebe das, Menschen dahin zu begleiten und die dahin auch zu befähigen, richtig zu führen.
Jennifer, es ist echt ein beeindruckender Weg, wirklich sehr, sehr toll und schön, das so von dir zu hören. Und auch mit deinen offenen Worten dazu, dass eben auch da mal so Stolpersteine drin sind. Ich nenne es jetzt einfach mal Stolperstein, was aber wahrscheinlich ein Felsen für dich war in dem Moment mit dem Burnout. Wirklich sehr, sehr toll beschrieben. Wenn wir jetzt an Krankenhäuser denken, Jennifer, denken wir oft zuerst an medizinische Qualität. Warum wird aus deiner Sicht der Faktor Führung dabei häufig unterschätzt?
Weil Führung ja letztendlich genauso eine einzelne Kompetenz ist wie die medizinische Qualität an sich. Ja, das ist ja auch der Grund, warum viele Fachmensch oder ich arbeite ja zum Beispiel auch mit der DRK, mit der Diakonie, mit medizinischen Fachbereichen zusammen und stelle immer wieder fest, ja, nur weil man jetzt eine gute Sozialpädagogin ist oder eine gute Qualität leistet und eine gute Fachkraft ist, heißt es noch lange nicht, dass man eine gute Führungskraft wird, weil das ist ja wirklich ein Identitätswechsel, ja. Du wirst noch dafür befördert, weil du der Beste bist in dem Bereich, wirst du befähigt, mehr zu tun, aber wirst eigentlich in einen komplett neuen Bereich reingeschmissen, wo du ja gar nichts kannst, weil im Endeffekt nur weil du der Beste in diesem Qualitätsbereich bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du Menschen führen und leiten kannst. Das sind 2 komplett verschiedene Kompetenzen. Und genau deshalb darf man und muss man die auch getrennt betrachten und in jedem Bereich die Qualität hochhalten.
Das hast du wirklich super beschrieben. Was mich aber tatsächlich so für den Einstieg auch noch interessiert, Was bedeutet denn Führung überhaupt detailliert? Weil viele wissen ja gar nicht, was zum Beispiel Frage. Führung überhaupt bedeutet.
Ja, sehr, sehr wichtige Frage. Und ich mache das auch immer in jedem meiner Führungskräftetrainings, immer erstmal mit diesen startenden Definition. Und meine Definition, die ich auch in meiner Ausbildung als Organisationsentwicklerin gelernt habe, ist, dass Führung ist das Lenken des Erlebens und des Verhaltens von Menschen in einer Organisation als bewusste, der als bewusster Prozess klare Ziele hat. Und genau da geht's ja los, dass die meisten Menschen gar nicht, erstmal nicht wissen, wie tue ich das Verhalten und das Erleben eines Menschen überhaupt lenken. Also wie kann ich die Menschen so beeinflussen, in eine Richtung zu lenken? Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, sie haben auch keine Ahnung über diesen bewussten Prozess. Es wird halt immer nur reagiert und abgearbeitet, das, was gerade da ist. Aber einen Prozess wirklich bewusst und achtsam mit jedem Mini-Babyschritt selbst zu gestalten und was da sozusagen auch strukturell dahinter steht, wissen die wenigsten. Und Punkt Nummer drei ist, dass es halt auch klare Ziele als eine klare Vorgabe haben muss. Ne? Und viele sind so unklar, wissen gar nicht, was ist überhaupt das Ziel. Ist dieses attraktiv smart? Also ist es spezifisch? Ist es messbar? Ist es attraktiv? Ist es realistisch? Ist es terminiert? Und sobald irgendein Punkt dessen ja noch gar nicht erfüllt ist von Anfang an, ist jedes Ziel von Anfang an zum Scheitern verurteilt. So, und dann wundern sich die Leute, warum sie gemeinsam nicht alle in eine Richtung lenken können, ja, weil halt die Grundlage fehlt.
Wirklich super gemacht, Jennifer, muss ich wirklich sagen, weil das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für das Thema, was wir heute haben mit Führung. Viele wissen es halt eben gar nicht und deswegen war es jetzt wirklich gut, dass du es nochmal auch beschrieben hast. Auch ich musste da jetzt ein, zwei Punkte rausnehmen, wo ich gesagt habe, okay, gut, interessant. Wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt hörst du ja wahrscheinlich auch immer wieder mal so in dem Bereich, in dem du tätig bist, ja, der hat das Talent zu führen. Jetzt mal ganz ehrlich, Jennifer, ist Führung Talent?
Gute Frage. Also ich glaube schon, dass man, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften in sich trägt, dass es bestimmte Schlagtypen von Menschen gibt, die vielleicht von Natur aus dadurch, wie zum Beispiel jemand, der so sehr dominant ist, so, oder jemand, der eine gute Kommunikation hat, dass der ja von Natur aus auch schon besser darin ist, zum Beispiel sich durchzusetzen oder halt so zu kommunizieren, richtiges Feedback zu geben. Jede Charaktereigenschaft bringt ja natürlich andere Qualitäten mit, die halt in der Führung eine Grundlage brauchen. Ne? Und nichtsdestotrotz finde ich schon, dass man da wie einen Vorteil haben kann, je nach Charaktertyp. Aber am Ende ist es trotzdem kein reines natürliches Talent, weil es bringt ja erst durch das Miteinander, du bist ja nicht allein auf dieser, also du kommst alleine zur Welt, aber du wirst ja erst durch das Team im Endeffekt in der Führung wirklich getestet, ob du denn als Führungskraft sozusagen auch die Führung mit dem Team insgesamt übernehmen kannst, weil es geht ja nicht mehr nur um deinen eigenen Erfolg, sondern es geht ja um den Erfolg von dem Team.
Auf jeden Fall, genau. Vielen Dank, Jennifer. Ich habe da noch mal was herausgearbeitet aus verschiedenen Studien. Studien aus der Arbeit- und Organisationspsychologie zeigen seit Jahren, dass die direkte Führungskraft einen erheblichen Einfluss auf Arbeitszufriedenheit, Motivation, Bindung an den Arbeitgeber und das psychische Wohlbefinden hat. Gleichzeitig ist es bekannt, dass schlechte Führung ein häufiger Grund ist für Kündigungen, sogar bedeutsamer als das Gehalt. Gerade im Gesundheitswesen, wo Teamarbeit und Kommunikation sicherheitsrelevant sind, wirkt sich Führung unmittelbar aufs Arbeitsklima und die Versorgungsqualität aus. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Step vom Experten. Du hast es ja vorher schon so ein bisschen auch erwähnt. Zur Führungskraft. Im Gesundheitswesen passiert etwas Interessantes. Viele Menschen werden Führungskraft, weil sie fachlich hervorragend sind, nicht weil sie Führung gelernt haben. Egal, ob das jetzt die Krankenschwester ist, die zur Stationsleitung wird, ob das die Physiotherapeutin wird, die zur Leitung der Physiotherapeuten kommt, oder, sag ich mal, im medizinischen, ärztlichen Bereich ist es ja auch ganz oft so, und das erleben wir ja immer wieder, wo jemand Assistenzarzt ist, dann wieder Facharzt, vom Facharzt wird man zum Oberarzt, vom Oberarzt wird man zum leitenden Oberarzt und dann kommt dieser Riesen-Step zum Chefarzt. Warum ist das häufig ein Problem?
Die Fachkompetenz bringt dich in eine Rolle, aber die Menschenkompetenz, die Führungskompetenz lässt dich in dieser Rolle bleiben. und die Rolle ganzheitlich ausfüllen. So, das ist halt nämlich ein Denkfehler, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ne? Nur weil du die beste Fachkraft bist, bist du noch lange nicht die beste Führungskraft. Das sind zwei unabhängige Kompetenzen voneinander, miteinander. Und deswegen ist es wirklich eine Art Berufsidentitätswechsel. Und ich kenne das ja selber auch. Ich meine, ich bin ja auch so Schritt für Schritt diesen Weg erstmal am Anfang nach oben gegangen. Und auf einmal gestern, jetzt mal übertrieben gesagt, sprichst du noch und lässt das noch hinter dem Rücken über den anderen Filialleiter, na, und am nächsten Tag bist du es auf einmal selber und dir lernt ja niemand, boah, was ist jetzt los, wenn du auf einmal in den Raum kommst und jetzt bist du der Mittelpunkt dessen, worauf alle hören und hören, schauen und du stehst jetzt auf einmal da und du weißt, hinter deinem Rücken wird genauso über dich geredet, so, na, also du musst ja erstmal lernen, damit umzugehen, dass du jetzt diese Autorität hast auf Grundlage der Hierarchie. Und das ist auch gleich der nächste Punkt. Echte Autorität entsteht ja nicht allein nur, weil du in der Hierarchie diese Autorität bekommst. Und das fordert nämlich genau in dem Moment nochmal extremer. Weil dann musst du ja nämlich diesen Sprung schaffen vom Kollegen zur Führungskraft. Und die anderen sehen dich ja noch in deinem alten Selbstbild und testen dann, na, ob ich das jetzt mit der wirklich so machen kann? Ich werde das jetzt mal nicht machen, was die mir gerade befehlt und so weiter und so fort. Und da kommst du nämlich hart an deine Grenzen. Und deswegen sind das zwei komplett unterschiedliche Kompetenzen, die du halt erstmal einzeln auch lernen darfst.
Ja, definitiv. Und jetzt habe ich da auch gleich so eine Frage mit einer Aussage dazu. Man investiert ja gerade in der Medizin, wie auch aber auch in vielen anderen Bereichen, jetzt auch außerhalb der Medizin, viel in Weiterbildung. Fachlich. Aber Führung lernt man häufig ja nur on the job. So gesehen. Würdest du an den verschiedensten Punkten es verändern, damit das on the job Lernen auch einfacher ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde ja auch ins kalte Wasser geschmissen und habe das on the job gelernt, ne? Und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie viele Führungskräfte zu mir ins Training kommen und wirklich noch nie einen Führungsworkshop teilgenommen haben und teilweise da schon 3, 4, 5, 6, 7 Jahre in dieser Position sind. Und das finde ich so erschreckend, weil ja trotzdem dieses Führungswissen auch erstmal als Grundlage überhaupt gegeben werden sollte. Und dann könnte man das ja on the job sozusagen auch parallel dazu machen oder halt als Grundlage, bevor man überhaupt erstmal in den Job geht, dass erstmal das reine Wissen vermittelt wird und dann parallel dazu natürlich immer durch ein Coaching letztendlich die Integrationsarbeit entsteht. Weil das ist ja der Punkt, wo die echte Veränderung, die echte Entwicklung stattfindet.
Auf jeden Fall. Also ich kann definitiv bestätigen, ich habe ganz am Anfang gedacht, diese ganzen Weiterbildungen, Coachings und so, also bringt mir nichts. Man muss aber, wenn man dann auch in diesem Bereich ist, und ich habe wirklich einige Coachings schon gehabt und da Vorträge auch gehört, und du nimmst witzigerweise immer aus jedem Vortrag irgendwas raus, was du dann komischerweise zwar nicht sofort umsetzt, aber auf die Zeit hin dann auf einmal merkst, ja okay, ist wirklich total spannend.
Das ist nämlich ein richtig guter Stichpunkt, ne? Weil ich habe so viele, auch gerade bei mittelständischen Unternehmen, wo ich halt auch Führungskräfte, Teams vorgesetzt bekomme, die halt das machen müssen, obwohl sie sich jetzt nicht selber dafür entschieden haben, ja. Und da natürlich auch immer mit einer sehr skeptischen, kritischen Meinung kommen und auch der Meinung sind, naja, schauen wir mal, so, ne? Und trotzdem ist es so, bei jedem einzelnen Training, wirklich, bei jedem einzelnen Training, dass sie hinterher immer so viel erfüllter, so viel, ja, es hat einfach Klick gemacht auf unterschiedlichen Ebenen. Manche können es vielleicht direkt danach in Worte fassen, bei vielen wirkt es auch erst viel später. Ich habe teilweise schon Feedbacks bekommen, ein ganzes Jahr später, wo dann nochmal an irgendeinem Moment der Satz nochmal ganz anders innerlich in sie gesunken ist, sodass ich sagen muss, es kommt halt immer auf die Art und Weise an, wie so ein Training abgehalten wird. Und ich bin ja jemand, ich komme ja aus der Praxis für die Praxis sozusagen. Bei mir ist das halt nicht reine Theorie, sondern bei mir ist das immer mit ganz viel Praxisbeispielen unterlegt, mit ganz vielen Methoden, sodass die Leute wirklich auch in die eigene Umsetzung kommen, sodass sie gleich wissen, an welcher Stelle im Alltag setzt denn das jetzt an. Und das wiederum schafft halt so viel Klarheit, es schafft so viel Bewusstheit und genau das, was wir sozusagen in der Führung brauchen.
Ich kann auf jeden Fall schon mal eins verraten, in den Recherchen über deine Coachings haben wir auch ganz oft gelesen, dass du dich sehr speziell auf dem Fachbereich, den du gecoacht hast, auch bei mehreren Teilnehmern wohl vorbereitet hast, was es natürlich auch für die Teilnehmer dann deutlich einfacher macht, weil so, ich sage jetzt mal einfach so ein plattes Coaching, so aus dem Bereich, der überhaupt nicht in Verbindung steht mit dem, worum es bei den Teilnehmern vielleicht geht, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es total interessant, als ich das gelesen habe, wirklich super. Jetzt gehen wir aber rein ins Thema, Jennifer. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist Führung überhaupt? Wie ist die Entwicklung dahin? Und dann passieren ja leider Gottes meistens die Fehler. Welche großen Führungsfehler begegnen dir denn immer wieder?
Also grundlegend muss ich erstmal sagen, begegnen mir sehr viele Fehler und auch in unterschiedlichsten Branchen unterschiedliche Themen. Die Kernthemen allerdings finde ich immer wieder ist erstmal so die Unklarheit, überhaupt erstmal nicht zu wissen, wohin, mit welchem Ziel, mit welcher Intention, ja. Dann ganz klares, großes Fehler, das ganze Thema Feedback. Es wird nicht delegiert, es wird nicht regelmäßig Feedback gegeben, es wird verschwiegen, es wird die Schuld gesucht, so Täter-Opfer-Verhalten. Nichts gesagt ist genug gelobt. Auch diese Aussage höre ich sehr oft, so gar kein Feedback geben und davon auszugehen, dass Schweigen doch ausreicht. So. Dabei ist Schweigen kein Lob, sondern Schweigen ist einfach nur ein Vakuum, ja, und das fühlt sich meistens für die meisten Menschen immer Leere mit Angst oder mit einer Schwere oder mit was Schlechten. Nächster Fehler, den ich oft sehe, ist auch das Thema, dass der Mensch allgemein reduziert wird, dass der Mensch in Boxen gepackt wird, dass der Mensch halt nur in bestimmten Mustern gesehen wird, weil er sich jetzt gerade so und so verhält, ist er so und so, ja. Auch da finde ich es wichtig, gerade das Ego erkennt ja sehr schnell sehr viele Schwächen und es wird sofort kritisiert, es wird sofort das alles gesehen, was negativ ist, ja, und das wird dann auch am besten auf Identitätsebene abgewertet, weil du jetzt schlecht bist, damit ich mich stärker fühle. Und damit dann so ein Erhabenheitsgefühl entsteht, was aber das Team von Anfang an kaputt macht, weil du führst ja nicht, weil du dich selbst höher stellst, weil du die anderen niedermachst, sondern du führst ja, weil du die anderen befähigst. So, das ist ein komplettes Umdenken letztendlich, ne? Und jeder spürt, ob du die Haltung hast von ich bin okay, du bist okay, oder ob die Haltung hast von du bist nicht okay, oder ich bin nicht okay, ja, also egal ob jetzt Täter oder Opfer. So, das ist ja, du führst keine Funktion, du führst Menschen und das ist halt auch wichtig sozusagen zu erkennen, dass du jetzt nicht nur darauf reduzieren kannst. Und ein weiterer Fehler, den ich sehr oft sehe, ist auch so dieses Thema vom Antrieb, von dem inneren, der inneren Intention. Also ich hinterfrage sehr schnell, sehr oft, was ist eigentlich so die innere Intention dahinter und ich muss immer wieder feststellen, solange diese Intention aus einem Mangel kommt, weil ich führe, weil ich muss mich beweisen, dass ich gut genug bin, so nach dem Motto, dass ich besser bin als alle anderen, ja, dann ist das ja meistens ein eigenes Selbstwertthema, ein eigenes Mangeldenken in sich selber innen drin. So, und mit dieser Mangelhaltung ziehe ich noch mehr Mangel an. Ich kann ja gar nicht aus der Fülle herausfüllen, wenn ich nur Mangel sehe, so letztendlich, ne? Und auch da finde ich es wichtig, so erstmal das eigene Loch zu füllen. Immer da nach irgendwelchen Dekompensationsstrategien nach außen versucht, andere noch mehr niederzumachen. Das ist auch nicht Führung.
Hast du jetzt sehr, sehr, sehr viele Punkte angesprochen.
Im Endeffekt, vielleicht nochmal zusammengefasst, für mich ist so, Führung ist nicht, dass ich hart genug bin sozusagen, oder es entsteht selten durch Härte, sondern es scheitert in meinen Augen eher durch die fehlende Unklarheit, durch die fehlende Kommunikation, durch das fehlende Miteinander, durch die fehlende echte Motivation hinter allem.
Jennifer, jetzt habe ich da noch eine Frage, wo wir ein bisschen tiefer reingehen. Was kostet denn schlechte Führung eigentlich? Und zwar nicht finanziell, sondern menschlich.
Na, menschlich am Ende Fluktuation letztendlich, ne? Also das ist ja das Endergebnis, was es kostet. Du verlierst die Menschen. Und das Krasse ist, das wollen auch die wenigsten, auch gerade Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzenden, mit denen ich zusammenarbeite, die muss ich das immer wieder als erstes bewusst machen, weil die auch ihren Fokus auf die schwächsten Mitarbeiter legen und dabei vergessen, dass sie auch mega gute Mitarbeiter haben, ja, die dann dadurch zuerst gehen. Also du verlierst ja als erstes deine besten Führungskräfte und nicht deine schlechtesten, weil die schlechtesten, die tun sich das ja alle an. So, das ist ja, die machen ja Dienst nach Vorschrift und sind halt zufrieden. Aber Zufriedenheit ist nicht Erfolg. Zufriedenheit ist nur die Abwesenheit von Ärger. ja, aber es ist nicht Erfolg. So, und dann verlieren sie die besten Mitarbeiter, die dir übrigens noch mehr Erleichterung in deinem System bringen, die dir noch mehr Vereinfachung bringen, die dir noch mehr positive Energie bringen, die dir noch mehr Kunden bringen, die dir eigentlich das Ganze zusammenhalten. Und die verlieren sie zuerst und dann ist das, es ist eine Abwärtsspirale, es wird ja immer schlimmer, ja, und letztendlich fliehen immer mehr Mitarbeiter und am Ende hast du gar niemanden mehr, auf den du bauen kannst.
Auf jeden Fall. Jennifer, vielen lieben Dank, dass du uns da schon mal mitgenommen hast in diesem Bereich. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Bereich, muss ich sagen. Wir machen es ja gerade schon, aber Kommunikation. Viele sagen ja, Kommunikation ist alles. Aber ist es wirklich so?
Frage. Ja und nein. Also erst regulieren und dann reden, würde ich mal sagen. Dann ist vielleicht Regulation alles. Ruhe ist ansteckend und Hektik auch. So, und da geht's halt los. In dem Moment, wenn die meisten immer nur bewerten statt beobachten. Also ich fange ganz oft damit an, dass wir erstmal an unserer Selbstwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung anknüpfen. Weil wie bewerte ich denn das? Ja, du bist dreimal zu spät, du bist unzuverlässig. Oder nehme ich einfach nur wahr, es ist 5 Minuten nach abgemachter Ortszeit. Ja, ohne das jetzt gleich wieder auf Identitätsebene abzuwerten. Ja, und da geht's ja schon in solchen kleinen Momenten geht's ja schon los. Im Endeffekt, solange ich es anspreche, wo es noch im kleinen Sinne unangenehm ist, wo es quasi noch ein bisschen peinlich ist, in Anführungsstrichen, wo es unangenehm ist, wenn es aber noch klein ist, dann kann dieses Thema noch gelöst werden. Wenn ich aber immer wieder runterschlucke und nicht kommuniziere, dann wird Kommunikation oder fehlende Kommunikation zu einem Riesenthema und dann bricht es an jeder Ecke. Also hinter jedem Vorwurf steckt ja auch ein Bedürfnis und das ist halt ein Punkt, den ich halt immer für mich, auch bei meinen Teilnehmern immer wieder schaue, was haben sie für ein Bedürfnis? Und wenn ich das Bedürfnis finde, anstatt den Vorwurf zu hören, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, mich zu verteidigen, sondern dann habe ich das Bedürfnis, das Bedürfnis halt auch zu lösen sozusagen und damit entsteht mein Konflikt gar nicht erst. Also damit kommuniziere ich auf einer tieferen Ebene, weil ich aktiv zuhöre und dadurch auch aktiv auf die Bedürfnisse eingehe.
Jetzt muss ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen, Jennifer, und zwar gerade so Themen wie Feedback, Kritik, Lob, Konflikte, Gesprächsführung, Mitarbeitergespräche. Wie siehst du da die Kommunikation?
Meinst du jetzt allgemein oder?
Einfach so auf allgemein, gerade so diese Punkte. Das ist ja immer ganz, ganz viel, dass du ja auch hörst, naja, ich muss jetzt ein Gespräch führen mit dem Mitarbeiter XYZ oder, also wenn wir jetzt in der medizinischen Richtung bleiben, der Chefarzt mit einer Oberärztin, oder mit dem Oberarzt, genauso andersrum auch die Chefärztin zum Beispiel, da ist ja oft so die Punkte, und das kennst du ja mit Sicherheit auch, gerade so diese Führungspunkte, naja, gehe ich jetzt rein mit Kritik, Lob, konfrontiere ich die Leute oder versuche ich in einen Konflikt zu gehen, schon bewusst reinzugehen, gerade so diese verschiedenen Gesprächsformen, dass wir da vielleicht so kurz ein paar Infos kriegen von dir, wie du das siehst, wie du das empfehlen würdest, was du sagst.
Ja, also grundlegend merke ich, dass es da keine Systematik gibt. Ne? Also was viele noch haben, ist vielleicht so ein kontinuierliches, regelmäßige Besprechungen. Ne? Aber da merke ich auch, dass die Besprechungen, wenn ich dann in die Tiefe von den Besprechungen gehe, für die meisten nur noch so ein Dienst nach Vorschrift ist, wir machen das jetzt, weil das wurde irgendwann mal angesetzt, macht das noch Sinn? Nee. Und im Endeffekt, jeder sitzt halt nur in der Besprechung, um die Besprechung abzuführen. So. Also weiß ich nicht. Das macht ja dann auch das bringt ja gar nichts in dem Sinne, ne? Wenn man aber wirklich in die Besprechungen an sich eine Systematik einbaut, weil man zum Beispiel auch jeden Teilaspekt der Kommunikation beachtet. Bei mir in meinen Trainings vermittle ich 4 bis 6 verschiedene Arten der Besprechungen. Na, da gibt es ein Anerkennungsgespräch, da wird bewusst sich Zeit genommen zu loben. Wie viele Leute können nicht loben? Wie viele Leute können nicht anerkennen? Ich finde das grauenvoll. Das sollte doch Grundlage Nummer 1 sein als Führungskraft. Ich kann doch nur andere befähigen, indem ich die Stärken sehe und die Stärken immer auch bewusst spiegle. Aber wenn ich nie im Leben dem mal sage, das hast du gut gemacht, weil du das ganz konkret gut gemacht hast, woher soll der denn wissen, dass der das richtig toll macht? So, also das bewusst anerkennen, dann aber auch die bewussten Konflikte ansprechen. Also auch da sich mal einen Raum zu nehmen. Ich habe immer so, aus Spaß habe ich immer mal so gesagt, den Raum der Wünsche, na, in dem Raum der Wünsche, wo ich mal alles auskotzen darf, was ich mir anders wünschen würde, so, wo es nicht bewertet wird, wenn ich jetzt auch mal was Schlechtes sage, wo ich keine Angst davor haben muss, dass ich jetzt was Schlechtes sagen werde, weil es mich wirklich stört. In dem Raum werde ich eingeladen dazu, dass ich das, was mich stört, auch wirklich äußern darf, dass ich das mit Sicherheit machen darf, so. Na, oder auch das Zielvereinbarungsgespräch letztendlich, wo es darum geht, Status ist zu Status quo. Wo stehen wir gerade? Was braucht es jetzt ganz konkret an Mini-Babyschritten, um wirklich weiter auf das Ziel einzuführen? Oder sind wir irgendwo im Nirgendwo und wissen eigentlich gar nicht, wo wir stehen und wissen auch gar nicht, wo wir hinwollen? So. Ja, auch das ist ein sehr wichtiges Gespräch, was regelmäßig stattfinden darf. Genau, und wir können da jetzt noch weiter ins Detail gehen, aber im Endeffekt will ich damit sagen, dass wir jede Art von Gespräch sozusagen regelmäßig mit einem bewussten Leitfaden und auch einer Systematik sozusagen abhält und gezielt tiefer eintaucht in diese Thematiken und dann aber dadurch einen Rundumwechsel macht. Also man muss jetzt nicht jedes Mal ein Anerkennungsgespräch machen, das macht man vielleicht einmal im Vierteljahr. Man muss nicht jedes Mal ein Zielerreichungsgespräch machen, das macht man einmal im Jahr. Ja, also dass man halt da gewisse muss halt jede Firma für sich selbst festlegen oder jedes Team für sich selbst festlegen, welchen Turnus halt das am meisten Sinn macht. So, aber dass alles mal angeschaut wird.
Jennifer, alleine durch die 3-4 Punkte, die du gerade genannt hast, könnten wir schon eine ganze Folge voll machen, weil das ist, da gehen wir so tief rein in das Ganze. Und es sind aber gerade so wichtige Punkte. Was unterscheidet denn eine gute Führungskraft kommunikativ von einer durchschnittlichen?
Naja, ich würde sagen, eine gute Führungskraft benennt die Sachen sofort und kann das auch letztendlich ansprechen, befähigt andere, macht, kann delegieren, ja, kann auch mal es aushalten, wenn keine Harmonie da ist, sondern wenn man halt ehrlich über die Themen sprechen kann, geht selbst voran und gibt aber auch gleichzeitig die Rückendeckung, währenddessen das eine schlechte Führungskraft alles nicht macht. Ne? Also eine schlechte Führungskraft will sich selbst erheben. Eine schlechte Führungskraft geht in die Flucht, in die Vermeidung, in Angriff, in Attacke oder ist total eingefroren, macht gar nichts, muss alles selber machen, muss alles selber beweisen. Am besten tut sie sich noch mit den Ergebnissen der anderen beschmücken und dann da so darstellen, dass das ja mein Ergebnis ist, ja, und nicht das Team. Weiß ich nicht, könnte ich jetzt endlos fortführen, gibt es so viele Punkte. Im Endeffekt geht es immer darum, also aus meiner Perspektive ist es entscheidend auch, und das hat mir ganz am Anfang schon gesagt, wie dein Charakter ist. Weil wenn du als Mensch in deiner ganzheitlichen Identität führen kannst und mit Charakter führst, dann sorgst du automatisch dafür, dass die Menschen auch gerne mit dir zusammenarbeiten und bei dir bleiben. Aber ein Charakter ist dasjenige, was alles aufbaut und der es zusammenhält und genauso aber auch das Einzige, was bleibt, wenn nichts mehr da ist. Und das siehst du sofort, ob jemand Charakter hat oder nicht, finde ich.
Ja, das siehst du relativ schnell. Wenn du so ein bisschen Menschenkenntnis hast, dann merkt man das auch ganz, ganz schnell und deutlich. Jennifer, jetzt hast du ja gleich am Anfang, hast du ja schon gesagt gehabt, dass du auch deine Steps gemacht hast, wie du dann zur Führungskraft wurdest. Ich bin ja darüber total froh, dass wir heute einen Gast haben wie mit dir, wo du den Weg selber auch mal gemacht hast. Zwar jetzt nicht in der Medizin, aber in anderen Bereichen. Wir sprechen ja viel in Deutschland schon über das Thema Frauen in Führungspositionen. Dennoch berichten ja gerade viele Frauen und vor allem im Gesundheitswesen, dass der Weg in Führungspositionen einfach sehr, sehr schwierig ist. Erlebst du das ebenfalls?
Ja, natürlich. Also ich muss auch sagen, ne, ich bin ja als Frau eine Frau in der Führung und ich habe tatsächlich jetzt erst drüber nachgedacht, wie viele Männer ich eigentlich schon geführt habe. Krass, das ist mir so direkt gar nicht aufgefallen, aber das ist schon echt krass, weil ich habe mein erster 1:1-Klient war ein Mann. Ich habe mit Firmen zusammengearbeitet wie Entris Lehmann, TÜV Nord, MP, Krone. Also ich habe viele Firmen auch betreut oder auch mittelständische Firmen, die man jetzt nicht so kennt, die halt wirklich eher Männer dominiert sind. Und immer wieder musste ich mich als Frau am Anfang wirklich durchsetzen. Und das war am Anfang für mich echt hart. Also ich bin am Anfang daran, vielleicht auch nochmal ein anderer kurzer Einschieber. Ich hatte so ein Leben mit, ich sage immer, es gab ein Leben vor meiner narzisstischen Begegnung und es gab ein Leben nach meiner narzisstischen Begegnung. So, weil diese Begegnung mit einem Narzissten, der mit damals mich krass manipuliert, mich krass, nicht nur ich nur körperlich gefoltert und missbraucht hat, sondern vor allen Dingen seelisch, hat mich da an den Punkt gebracht, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, er hat mich gerettet. Na, damals hat er mich zerstört und damals hat mich das auch bis in den Selbstmordgedanken gebracht. So, es war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Und gerade in dieser Zeit musste ich halt lernen, oder habe ich meinen Wert als Frau komplett verloren, muss ich ehrlich gestehen. So, weil ich hatte das, die ganze Freude und das ganze, was mich in meinem Charakter ausmacht, so als Mensch, hatte ich bis dato und dann war das komplett weg, weil er mein Weltbild mich hat an allen zweifeln lassen, vor allen Dingen an Männern, vor allen Dingen an Männern, weil ich dann ja gedacht habe, so, also ich kann der Welt nicht mehr trauen, ich kann vor allen Dingen Männern nicht mehr trauen, ich werde missbraucht, ich werde schlecht behandelt, ich werde missverstanden, egal was ich mache, es ist nicht gut genug letztendlich, ja, und mit diesem Weltbild habe ich dann versucht, irgendwie weiterzuführen. Und das ging ja gar nicht, weil das hat ja, also da war ja so viel Schlechtes, Boshaftes drinne, dass ich das gar nicht gemerkt habe, wie krass es mich selber er das sozusagen in mir gesät hat. Und es hat viele Jahre gebraucht. Mittlerweile ist das jetzt 10 Jahre her, ja, aber es hat damals am Anfang erstmal die Therapie gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Und es hat dann halt auch das Coaching gebraucht, um für mich selber da rauszukommen. Und deswegen sehe ich das so schnell, ich erkenne das so schnell, wenn Frauen passiv-aggressiv sind, weil sie verletzt sind. Und das ist halt genau der Punkt. Solange diese Führung auch bei Frauen eigentlich nur aus einer Verletztheit heraussteht, den Männern beweise ich es aber, wird die Frau durchsetzungsstark, ja, aber sie bleibt halt innerlich verletzt, so. Und diese innerliche Verletzung letztendlich führt selten zu einer Win-Win-Situation zu beiden, sondern diese innerliche Verletzung will ja eigentlich, dass der andere genauso verletzt wird. Ja, so. Und das, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir da eine wahrhafte, echte Win-Win-Situation für beide schaffen? Und da finde ich, kommt der Punkt. Wenn eine Frau in ihre wahre Weiblichkeit kommt und in ihrer wahren Weiblichkeit ankommt, dann muss sie nicht wie ein Mann führen und sich so krass dominant durchsetzen, so. Sie muss sich auch nicht anpassen und dies immer für immer das kleine, liebe, nette, brave, angepasste Mädchen sein, sondern sie kann so führen, wie sie selbst einfach ist. Die Frau allein reicht aus. Die Frau allein ist, es klingt blöd, aber die ist doch in der Führung doch viel stärker als der Mann. Wir sind doch diejenigen, die Kinder auf die Welt bringen. Wir haben das doch von Natur aus in uns, dass wir gebären können, dass wir Dinge voranbringen können. Und in dem Moment, wo die Frau einfach selbst ist und wahrhaftig den Weg nach vorne geht, dann kann sie auch aus einer weiblichen, also diese weibliche Führungskraft natürlich führen.
Ja. Vielen lieben Dank, Jennifer. Du hast das jetzt wirklich super ausgeführt und auch rübergebracht. Auch dieser Punkt mit dem, sage ich mal, sogenannten Perfektionismus, auch mit diesem, mit dieser Sichtbarkeit, wirklich sehr, sehr toll. Ich werfe da jetzt noch ein paar Punkte rein, vor allem in den medizinischen Bereich. In vielen Ländern stellen Frauen inzwischen den größten Anteil der Medizinstudierenden und Berufsanfängerinnen oder Berufsanfänger. Gleichzeitig sind sie in den höchsten Führungspositionen, etwa auf Chefarzt- oder Klinikleitungsebene, nach wie vor deutlich seltener vertreten. Gründe dafür werden unter anderem in strukturellen Rahmenbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fehlende Vorbilder sowie unbewusste Vorurteile gesehen. Ist ja schon, finde ich, sehr, sehr interessantes Thema, weil du es auch gerade so gebracht hast, in deinen Beispielen. Wir sehen zwar jetzt schon so die leichte Veränderung in diesem Wachstum an Frauen in der Medizin, aber wir bewegen uns sehr, sehr langsam noch jetzt gerade in diese Richtung hin und ich hoffe jetzt, dass einige Frauen in den medizinischen Rollen den Podcast auch hören und gegebenenfalls dich mal kontaktieren und fragen, wie man das auf natürliche Art und Weise, und das ist ja immer das Wichtige, nichts gekünstelt. Ich erlebe das ja in meinem Job tagtäglich, wie dann die ein oder andere Person plötzlich meint, ja, ich will jetzt in die Führungskraft gehen und ändere mein komplettes Typusbild, was ja nicht mehr die Person selbst ist, die sie eigentlich dazu gemacht hat, um in diese Rolle zu gehen. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir ganz kurz zu einem Thema. Ich möchte es bewusst kurz lassen, weil das so ein viel diskutiertes Thema ist. Generationswechsel. Heute hören wir ja sehr häufig die Generation Z. Ja, sei ein bisschen schwierig. Ist es wirklich so oder müssen Führungskräfte einfach anders führen mittlerweile?
Gegen den erwarteten Meinungen verteidige ich sie mal. Nicht, weil alles gut ist, was sie machen. Ich komme ja als Millennium 1991er Jahrgang auch von der Generation von den Babyboomern, die uns gelehrt hat, was es bedeutet, leistungsfähig zu sein, was es bedeutet, diszipliniert zu sein, was es bedeutet, durch harte Zeiten zu gehen, um leichte Zeiten zu schaffen. Ja, und nichtsdestotrotz muss ich sie verteidigen, weil die wollen schon. Die wollen halt nur nicht mehr das, was wir bezahlt haben, was gegen Grenzen spricht. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich es richtig geil finde, dass diese Generation wächst, wie sie wächst, nämlich, dass sie darauf achtet, dass es nicht darum geht, noch mehr zu leisten oder Hierarchien zu folgen, die ohne Sinn und Verstand sind, Systeme aufzubauen, die ohne Sinn und Verstand sind, ja, sondern wirklich, dass es Sinn macht und das mit reinbringen. Und das finde ich total geil. Also, und ich sag mal so, wir haben ja vorhin von verschiedenen Studien gesprochen. Es gibt ja auch die Gallup-Studie, die letzte 2025 geführt wurde, die ja sagt, 3/4 aller Menschen machen nur Dienst nach Vorschrift. Und die bezieht sich übrigens auf alle Altersgruppen, was beweist, nur 10% von den Menschen sind emotional identifiziert und emotional gebunden mit ihrem Job über alle Altersgruppen hinweg. Und das zeigt ja wohl eindeutig, dass das kein Generation Z-Problem ist, sondern dass das ein allgemeines Führungsproblem oder ein allgemeines Strukturproblem ist. Und diese Generation macht uns eigentlich nur auf das aufmerksam, die zeigt ganz bewusst, hier, da ist euer blinder Fleck, da müsst ihr mal hingucken.
Jennifer, ich glaube einfach, dass man mit dem Namen Gen Z im Endeffekt nur einen Namen gesucht hat für ein Problem, das wir eigentlich schon die ganze Zeit hatten. Also das ist so mal meine Meinung dazu. Aber ich möchte auch gar nicht, sage ich mal, zu weit in dieses Thema reingehen. Mir war es nur wichtig, dass wir es auch mit ansprechen, weil wir ja auch sehr viel junges Publikum haben. Jetzt kommen wir mal in den Punkt Selbstführung.
Und ich muss nur mal ganz kurz hinzufügen. Also ich habe das ja bei jeder Firma habe ich das, dass sich die Führungskräfte über die Generation aufregen. Wirklich bei jeder. Ich kenne keine, die das nicht tut. So. Und im Endeffekt, ich verstehe das alles so und ich finde das selber auch in einigen Punkten mehr als nur nervend aufreiben, ne? Und gleichzeitig sehe ich halt auch die andere Generation und verstehe auch die letztendlich und nur weil ich es verstehen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich einverstanden bin. Also ich bin sowohl mit einigen Sachen aus der größeren Generation nicht einverstanden, genauso wie ich mit einigen Sachen nicht einverstanden bin von der Generation Z. Im Endeffekt, wenn wir jetzt alle miteinander, voneinander, durch unsere unterschiedlichen Generationen voneinander profitieren, dann erreichen wir doch zusammen was wirklich Großes. Und ich finde, darauf dürfen wir uns fokussieren, dass wir von jedem die Stärken und die Schwächen mitnehmen.
Auf jeden Fall. So, Jennifer, jetzt gehen wir mal in den Punkt Selbstführung. Kann jemand andere führen, wenn er selbst nicht führen kann?
Nein, auf gar keinen Fall. Zu 100%. Du kannst andere immer nur selbst so weit führen, wie du selbst gegangen bist. Und deswegen meine ich auch, für mich ist da Führung vielleicht 20% das ganze methodische Wissen, das ganze kognitive Wissen. Aber am Ende ist 80% dein eigenes inneres Zustandsmanagement. Und deswegen darfst du auch da mit dir an dir arbeiten. Das beinhaltet deine Selbsterkenntnis, das beinhaltet dein Selbstbewusstsein, das beinhaltet deine Selbstregulation, das beinhaltet deine Selbstverantwortung raus aus diesem Täter-Opfer-Verhalten, ja. Das beinhaltet aber auch deine eigene Selbstfürsorge, ja. Ich habe nie gelernt, für mich selbst zu sorgen. Ich bin deswegen im Burnout gelandet. Ich musste erst mal lernen, was es beinhaltet, auch auf mich selber zu gucken und nicht nur auf die anderen sozusagen. Das beinhaltet selbst Grenzen zu setzen. Das beinhaltet sich selbst weiterzuentwickeln. Also das hat so viele Facetten. Und wenn ich all das nicht tue, wieso wieso sollte ich dann überhaupt von anderen respektiert werden und als Führungskraft wahrgenommen werden können? Wie soll denn dann Autorität entstehen? Das geht doch gar nicht.
Hast du vollkommen recht. Vielen Dank, dass du da auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen bist und da auch so ein bisschen was für den Weg mitgegeben hast. Jetzt waren wir ja vorher schon mal als wir im Thema Kommunikation waren, auch schon mal bei dem Punkt Konflikte. Ich möchte aber da jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter reingehen. Wie führt man denn schwierige Gespräche, also Kündigung, Fehler, Kritik, Mobbing, Leistung, Emotionen? Da fallen dir mit Sicherheit auch immer wieder Punkte auf in deinen Gesprächen mit Führungskräften, mit angehenden Führungskräften, dass da eine große Unsicherheit auch da ist. Hast du denn da so einen Weg oder so einen Punkt, wo du sagst, das ist so der Punkt, der fällt mir auf und in die Richtung sollte es gehen?
Konfliktmanagement geht bei mir damit los, dass ich Konflikte gar nicht erst entstehen lasse. Ja, Wolfgang hatte mal von Trigema so einen schönen Spruch. Ein Versager ist derjenige, der die kleinen Probleme hat groß werden lassen. Also jetzt nicht so wortwörtlich, aber sinngemäß. In dem Moment, wo wir die kleinen Probleme nicht erkennen, werden sie erst zu großen Problemen. Es ist nicht so, dass das große Problem auf einmal da ist. Die Kündigung kommt ja nicht morgen. Ja, die Kündigung hat sich über Wochen, über Monate hinweg angebahnt. Und das ist genau der Punkt, weil in den Momenten, in diesen kleinen Mikromomenten, wo ich merke, jemand, der sich sonst so verhält, hat heute auf einmal, vielleicht hat er mal einen schlechten Tag, aber dann frage ich doch gleich direkt, ist alles okay oder hast du heute einfach, geht's dir nicht gut, was ist denn los? Dann stelle ich sofort die Frage. Ich warte nicht darauf, dass es jetzt noch dreimal schlimmer geworden ist. Und wenn ich halt von Anfang an sozusagen diese Konflikte oder diese möglichen Konfliktmöglichkeiten anspreche, dann lasse ich einen Konflikt in dem Sinne gar nicht erst entstehen. Was nicht heißt, dass ich konfliktscheu bin. Nein, im Gegenteil. Also eine meiner krassesten Kompetenzen ist auf jeden Fall meine Konfliktfähigkeit. Und ich bin auch der Meinung, dass echter Frieden halt nicht beinhaltet, dass keine Konflikte da sind, sondern dass du mit Konflikten umgehen kannst. Nur Expertise dessen, eine richtige Konfliktkompetenz zu haben, entsteht in meinen Augen deshalb trotzdem, weil du es frühzeitig erkennen kannst und dann schon proaktiv, nicht reagieren, sondern proaktiv dafür losgehst, zu führen, voranzugehen und die Weichen neu stellst. Und dann muss so ein Mitarbeiter, also so eine Kündigung letztendlich, wird ja von Anfang an schon anders angeleitet. Und wenn sie dann doch ausgeführt werden muss, dann ist für mich Grundregel Nummer 1, wir kritisieren niemals wir kritisieren niemals die Identität, wir kritisieren das Verhalten. Und das Verhalten darf und muss ehrlich angesprochen werden, so wie es halt abläuft, ohne dass ich dabei den Menschen niedermache. Das können auch viele nicht. Ja, so gibt's so das Harvard-Prinzip, gibt's vier verschiedene Grundregeln, ja. Auch da gehe ich dann gerne so auf die Grundregeln ein. Was beinhaltet das alles? Was sind so die Maßstäbe, die man braucht, um letztendlich auch mit Konflikten oder halt in solchen unangenehmen Gesprächen besser umgehen zu können? Und wenn man sich daran hält, dann wird auch ein Konflikt gar nicht mehr so herausfordernd letztendlich. Weil man hat ja einen guten Rahmen, in dem man dann eingebettet ist. So,
ne? Auf jeden Fall. Was sind denn die größten Fehler, Jennifer, die Menschen in Konflikten machen?
Gar nicht ansprechen, fliehen. Also zeige ich auch gerne immer so an einem Diagramm auf, ja, wenn ich das jetzt mal differenziere zwischen 100% deine Bedürfnisse, 100% meine Bedürfnisse. So, und jetzt schauen wir mal. Das Schwächste ist hier unten, indem ich weder auf deine eigenen Bedürfnisse noch auf meine eigenen Bedürfnisse achte, indem ich nicht mal bewusst bin, dass ich nicht mal Bedürfnisse wahrnehme, dass ich fliehe, dass ich keine Ahnung habe, was ich will, dass ich keine Ahnung habe, was die anderen wollen, dass es mir auch alles scheißegal ist. So, das ist das Niedrigste, weil dann ist so, okay, wenn ich dann aber weiß, was ich will, ja, und dann mich ganz krass durchsetze und vielleicht noch passiv-aggressiv, weil der hat mich verletzt, jetzt verletze ich zurück, ja, dann entsteht dieses extreme, zum übertriebenen Sinne, na, dieses machtbesessene Dominanzverhalten, wo es dann auch nicht mehr reif ist, sondern wo es dann unreif wird und wo es dann halt auch machtgetrieben negativ wird. Ja, dann achte ich 100% auf mich und du bist mir scheißegal. Und wenn du drauf gehst, Hauptsache ich gewinne. Ja, das ist das andere Konfliktverhalten. So, dann gibt's noch die andere Extreme sozusagen. Ich achte 100% auf dein Bedürfnis, aber mein Bedürfnis ist mir scheißegal, dann bin ich 100% gepasst, dann bin ich gar nicht mehr ich selbst, dann habe ich nur eine Maske auf, um anderen zu gefallen, um anderen zu entsprechen. Ich verliere mich dabei komplett. Das ist die komplette Selbstaufopferung im Extremfall. Ja, das sind so die eher negativen Konfliktstrategien. Und dann wird's besser, indem ich 50-50 mache, ja. Kennst du sicherlich, ja, typisches Kompromissverhalten, aber auch da sage ich, ein Kompromiss in Augen nur ein fauler Konsens, also es ist nur eine faule Art der Konfliktlösung, aber immerhin besser als alle anderen drei Strategien so. Also ich mache 50%, was du willst, 50%, was ich will, wir gewinnen beide, wir verlieren beide, 50-50 aufgeteilt, passt schon irgendwie so, ne? Und ein Konsens, und das ist in meinen Augen immer die Art und Weise, wie ich Konflikte anstrebe, nämlich ich sage zu 100%, was mir wichtig ist, und ich fordere zu 100% ein, was dir wichtig ist. Und das beinhaltet dann auch mal ein tieferes und ein längeres und ein ausführlicheres Gespräch. Und ja, es kostet so viel mehr Zeit und ja, es kostet auch mehr Nerven, aber es bringt am Ende des Tages immer das beste Ergebnis und wir gehen beide mit Win-Win raus. Und jetzt muss man natürlich schauen, in welchen Situationen muss man das wie oft, wie lange anwenden? Natürlich gibt es Situationen, da ist es einfach einfacher, wenn ich jetzt schnell mal was entscheide und was durchsetze und dann ist es so. Aber in gewissen Rahmen und an bestimmten Bedingungen und Regeln sollte man sich als Team einmal hinsetzen und diesen Konsens erarbeiten und den als Struktur festlegen und dann haben sich da alle dran zu halten.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Jennifer, dass du das jetzt gerade so wirklich perfekt ausgeführt hast. Ich frage mich immer, wie du das so professionell dann einem auch rüberbringen kannst, dass es auch jeder versteht, weil das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema ja auch. Wir kommen jetzt zu unserer Kurzfragerunde, Jennifer. Genau. Welchen Satz über Führung begleitet dich persönlich?
Die Definition. Na, also Führung ist die Lenkung von dem Verhalten und dem Erleben der Menschen in Organisationen, die als bewusster Prozess klare Ziele zur Grundlage haben.
Welche Führungskraft hat dich geprägt?
Meine erste Führungskraft war eine autoritäre Führungskraft, damals bei Deichmann. Die Führungskraft hat mich tatsächlich vor dem Kunden an den Schuhschütten zusammengeschrien, was mir einfällt, dass ich die jetzt hier nicht so ordentlich sortiert habe, wie sie das gerne perfekt haben möchte. Und ich gemerkt habe, okay, so eine autoritäre Führungskraft. Danke. Danke für die Disziplin. Danke für die Strenge. Danke für die Stärke, die du mir beigebracht hast. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und danke dafür, dass ich auch erkannt habe, dass ich nicht rein autoritär führen möchte.
Welches Buch empfiehlst du?
Von Tony Robbins, LP. Ich finde das tatsächlich auch in Bezug auf Führung am besten. Also es hat mir so viele Muster aufgezeigt, warum Menschen auf Metaebene wie ticken. Und gerade als Führungskraft muss ich situativ unterscheiden können, was für ein Menschentyp mit welchen Mustern, mit welchen Prägungen, mit welcher Erziehung, mit welchen Charakterfacetten vor mir steht, um ihm das zu geben, was er wirklich braucht. Und da hat mir das einfach extrem geholfen, auch erfolgreich zu werden.
Welche Gewohnheit macht gute Führungskräfte besser?
Die Struktur der Regelmäßigkeit der Kommunikation im Anerkennen dessen, was da ist. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Aber anerkennen, was ist. Bei jeder Beantwortung, die ich gemacht habe, bist du trotzdem darauf eingegangen und hast es gespiegelt. Ich finde, das ist die Form von Anerkennung und Wertschätzung, den anderen zu sehen in dem, was er ist. Und das, finde ich, braucht es in einem Gewohnheitslauf die ganze Zeit.
Halte ich für ganz, ganz wichtig. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Bau und bleib geduldig. Es kommt alles genauso, wie du es dir wünschst.
Einer jungen Ärztin oder einem jungen Arzt, der gerade seine erste Führungsaufgabe übernimmt.
Geh immer in die Kommunikation mit deinem Team und glaube nicht, dass du die Last ganz alleine tragen musst, sondern sorge für die Klarheit im Team, für die Verantwortlichkeiten, wer was macht und gibt. Beiße richtig zu.
Jennifer, manchmal rast die Zeit viel zu schnell runter und wir sind schon langsam am Ende. Deswegen auch für dich, wenn du unseren Zuhörern und Zuhörern heute nur drei Dinge aus dieser Folge mitgeben möchtest, welche wären das?
Drei Dinge. Punkt Nummer eins, sprich es an. Immer, vor allen Dingen, wenn es noch klein ist, auch wenn es dir peinlich ist, auch wenn es dir unangenehm ist. Aber lass es nicht erst riesig werden. Punkt Nummer zwei, Zufriedenheit ist kein Erfolg. Zufriedenheit ist die Abwesenheit von Ärger, kurz vorm Stillstand, vorm Misserfolg. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals. Bleib dran und achte währenddessen auf deine Erfüllung. Bei Erfüllung ist die kontinuierliche Verwirklichung deiner zu dir gehörenden Werte, was dich ausmacht. Und das kannst du nur fühlen in deinem Inneren, mit deinem Seinszustand. Also achte auch darauf. Waren jetzt, glaube ich, schon 2 Punkte. Gerne. Vielleicht noch als letzter Punkt. Fachwissen veraltet. Fachwissen ist wichtig. Aber Beziehungsfähigkeit, Menschenkompetenz und Charakter trägt dich ein ganzes Leben.
Jennifer, vielen lieben Dank für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass Führung kein Titel ist, keine Position, keine Visitenkarte, sondern tatsächlich eine wahre Haltung. Und vielleicht beginnt gute Medizin manchmal gar nicht erst im OP oder im Behandlungszimmer, sondern bei der Art, wie Menschen miteinander arbeiten. Vielen lieben Dank, dass du heute Gast warst bei Medizin direkt. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Florian, vielen lieben Dank, dass ich Gast sein durfte. Ich habe es sehr genossen mit dir. Du hast es echt super toll gemacht. Also mega gute Fragen und auch voll schön, wie du das wieder gespiegelt hast, wie du es zusammengefasst hast, wie du es auch nochmal darauf weiter aufgebaut hast und wie du es geführt hast. Durfte ich ja von dir geführt werden. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen lieben Dank und ich würde dir jetzt eins empfehlen, da hinten ist ein Pool, spring rein.
Ach, ich spring jetzt auch direkt rein. Danke dir, bis dahin.
Das war Medizin direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.